Wir alle machen Deals. Gute oder schlechte spielt keine Rolle. Es liegt in unserer Natur.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat von eben ist aus dem Buch Hellfire and Holy Water, die Ouroboros-Gesellschaft. Und den Autoren des Buches haben wir heute da. Wir begrüßen Jack Sandman.
Hi, ja, freut mich sehr, heute hier zu sein.
Wer ihn noch nicht kennt und seine Bücher, lernt ihn heute kennen. Wir sprechen mit ihm über den ersten und den neuen zweiten Band, seiner Reihe. Und es ist Spooktober, deswegen haben wir eigentlich den Experten mit am Start, was Übernatürliches angeht. Maxe, würdest du das so unterschreiben?
Ich weiß, dass ich mit dem Jack schon über die ein oder andere Sache gesprochen habe, die ich dann später in der Folge auch ansprechen werde, wo wir darauf zu sprechen kommen, wo ich auch eine Anekdote dann erzählen kann. Also ja. Der sieht nicht nur gut aus, der Mann ist auch gruselig.
Und er hat uns auch eben gezeigt, wo er herkommt. Ich glaube, du bist nicht einfach aus dem Bett gestiegen, sondern du wurdest heraufbeschworen.
Ja, tatsächlich. Weiß nicht, ganz komische Faszination, aber leider steht mein Name hier noch nicht drin, aber ich arbeite dran.
Der Demon-Dude aus dem Dämonen-Duden.
Das ist das Dictionary of Demons von M. Ballinger. Das war früher... ist irgendwie auch bei der For You-Page bei Pinterest aufgetaucht und das hat so einen schönen Spooky-Look. Ich muss es einfach haben. Also keine Recherche, alles ist Recherche.
Fangen wir mit deinen Büchern an. Zum ersten Teil gehen wir jetzt. Lazarus Rache, für die, die dich eben noch nicht kennen. Da stellst du deinen Anti-Helden Noah Valentine vor. Ein Halbdämon mit lockerer Zunge, sag ich mal. Was ist das für ein Typ und wohin geht seine Reise?
In der ersten Version, wie ich ihn geschrieben habe, hatte ich immer nur Schlagworte für ihn. Eins der ersten war immer Arschloch. Zusammen mit schwarzer Humor oder sonst irgendwas. Also genau das ist er halt. Es ist, der Typ ist vollkommen abgekocht einfach nur noch. Der hat seine Geschichte irgendwo schon erlebt, seine Background-Story. Und jetzt nimmt alles irgendwo hin. Also er regelt mit allem auf Sarkasmus, fast so schlimm wie Deadpool oder Konstantin. Und verbirgt dadurch einfach, was so wirklich in ihm vorgeht. Also eigentlich eine wahnsinnig vielschichtige und sehr facettenreiche Figur.
Würdest du sagen, er versteckt sich hinter seinen Sprüchen?
100%. Also hat er natürlich nicht von mir. Also was mache ich natürlich niemals. Weiß gar nicht, woher das kommt. Aber das auf jeden Fall. Also das merkt man im ersten Teil auch, weil auch Themen wie Überlebensschuld einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen.
Ergründest du das dann noch im Laufe der Bücher?
Ja, das definitiv. Also ursprünglich hatte ich es mal nur so in den Raum geworfen, damit die Backstory einfach ein bisschen dramatisch klingt. Aber je länger es ging und je weiter die Geschichte sich auch einfach von mir selbst entfaltet hat, desto mehr bin ich dem Ganzen auf den Grund gegangen und habe angefangen auch zu recherchieren, was macht das mit Menschen in Kombination mit sowas wie Fight-or-Flight-Modus. Also schon die ganze Bandbreite.
Das ist, Schreiben hat was Psychologisches, wenn man nicht nur hinter seine Figuren steigt, sondern auch feststellt, Moment mal, das ist ja irgendwie was von mir selbst und wir Autoren und Autorinnen packen immer einen Teil von uns selbst in die Figuren rein und man lernt tatsächlich auch Sachen über sich selbst, ist zumindest meine Erfahrung.
Kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
Was wir auch kennenlernen können, sind die Welten, in denen Noah sich bewegt. Und zwar gibt es in deinen Geschichten ja zwei Welten. Einmal die der Blinden und einmal die Welt der Veritas. Was macht diese Welten aus?
Ja, ich habe das damals mal unterteilt, weil ich die reale Welt, Urban Fantasy, klar, als Grundlage genommen habe. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Magie und sowas existiert. Also das ist Grundvoraussetzung. Ich musste das trennen, weil es einfach sonst nicht funktioniert hätte. Wenn jeder wüsste, dass Magie existiert, dann hätten wir wahrscheinlich wieder Salem-Verhältnisse von 1800 schieß mich tot. In der Hinsicht gab es die ganz normalen Blinden, die einfach ganz normal ihr Leben leben, ganz normale Zivilisten. Und dann gibt es Veritas. Und Veritas ist ja das Wort für Wahrheit im Großen und Ganzen, heißt einfach der Blick hinter die ganze Fassade, hinter den Schleier, wo die Magie quasi wirklich wirkt, wo sie existiert, wo Monster, Engel, Dämonen, alles Mögliche einfach da ist. Und um auch dieses Eintauchen für den Leser einfach zu ermöglichen, dachte ich, okay, wir machen eine Art Parallelgesellschaft. Und das ist dann Veritas.
Finden wir in Buch 2 Figuren aus Buch 1? Fangen wir direkt wieder bei Noah an oder was passiert im zweiten Teil?
Ja, also Teil 2 spielt ein paar Monate nach dem ersten Teil. Es kommen massenweise Figuren wieder vor, angefangen klar mit Noah, James Solomon, Castle ist dabei, also Veronica Castle. Lilith hat auch nochmal einen Auftritt, wenn auch einen kleinen, wofür ich von mehreren Leuten auch schon gerügt worden bin, warum sie nicht mehr Screentime bekommt. Ansonsten, ich glaube, das sind so die Hauptfiguren, die quasi ihr Coming Back feiern. Ah, Kyra natürlich, also das ist, glaube ich, das ist außer Frage.
Da sind ein paar Namen gefallen, da haben wir dann gleich eine Anschlussfrage dazu. Aber vorher, kannst du kurz zusammenfassen, worum es im zweiten Teil geht, der jetzt jüngst erschienen ist?
Das ist wie der Elevator-Pitch, ich habe es schon immer gehasst. Im zweiten Teil geht es darum, dass Noah James mehr oder weniger das Leben retten muss oder quasi seine Unversehrtheit. Da er für ein Verbrechen angeklagt wird von Damokles, also der Regierungsseite in der Unterwelt, das er nicht begangen hat. Die interessieren sich ja für den Scheiß, aber nicht wirklich, also für die Wahrheit, weil das einfach für sie einfacher ist. Und er, Noah, macht einen Deal mit Veronica Castle, dass er dem Ganzen auf den Grund geht. Dadurch entdeckt er die Ouroboros-Gesellschaft, die sich nur alle 7 Jahre trifft, und deckt Stück für Stück dieses Netzwerk auf, das sich über Jahrhunderte aufgebaut hat, und wie tief das eigentlich geht.
Das heißt, es ist so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig, so habe ich das jetzt aufgefasst?
Ein bisschen tatsächlich. Da sich die Ouroboros-Gesellschaft nur alle 7 Jahre trifft, sind die mehr oder weniger immer nur ein Gerücht. Alle sagen immer, die treffen sich auch nur insgesamt 7 Tage. Und danach gehen die wieder getrennte Wege, haben zwar untereinander Kontakt, aber so wirklich diese Zusammenkunft gibt es einfach nicht. Und dementsprechend gibt es immer Berichte, dass es gibt wahrscheinlich auch dann YouTube-Videos, Internet-Videos von Leuten, die sagen, ja, schon gehört, also jeder kennt das ja, die Typen mit den Masken etc. Aber es kann keiner beweisen, weil die verdammt vorsichtig sind, wie sie in Erscheinung treten und mit wem sie quasi in Kontakt treten.
Das heißt, diesen Begriff Ouroboros-Gesellschaft, den hast du für deine Geschichte hergenommen und über den munkelt man tatsächlich auch in unserer Welt?
Genau. Das Ziel, ohne jetzt zu spoilern, aber das Ziel ist dahinter so ein bisschen, die verfolgen das ewige Leben, mehr oder weniger, und dieses wahre Ich, das perfekte Ich nach Oscar Wilde. Und bei der Recherche bin ich auf das Ouroboros-Symbol wegen Alchemie im Chor getroffen. Und es hat einfach so gut gepasst. Und ich hatte sofort ein Logo und ein Siegel da quasi im Kopf, dass es dann direkt den Namen bekommen hat.
Das ist witzig, dass wir fast dieselbe Frage stellen wollten, Martin, weil ich nämlich auch drauf anspielen wollte, wenn du halt so, keine Ahnung, wenn es um so UFOs oder sowas geht, dann heißt es immer, ja, die Regierung verschweigt was und oder das Militär verschweigt was. Und darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Also das heißt, die da oben wissen mehr, als sie zugeben. Sozusagen.
Genau, also die Regierung von Veritas ist quasi bei mir die Hohe Kammer. Die wissen das. Also die Hohe Kammer ist noch nicht richtig in Erscheinung getreten, das kommt jetzt erst mit Teil 2. Damokles weiß, Ouroboros existiert, Veronica Castle hat ein persönliches Problem mit denen, weil die einen sehr starken Gerechtigkeitssinn hat und möchte jetzt natürlich Noah nutzen und seine Lage, um diese ganze Organisation auszuheben. Und dementsprechend, alle wissen davon, alle reden davon, keiner kann es beweisen und jeder, der es versucht zu beweisen, wird so ein bisschen als Verrückter abgestempelt.
Hast du nicht Angst davor, dass deine Tür eingetreten wird, wenn du dann Teil 3 schreibst?
Ich glaube, wenn ich irgendwann mal geswattet werde, wie auf Twitch oder sowas, dann hoffe ich, dass die Kamera läuft, weil ich will das irgendwie wenigstens verwerten für Instagram oder was.
Für die Nachwelt festhalten. Da wird da rausgezogen von den SWAT-Typen und sagt, ich hab's euch gesagt, die wissen Bescheid.
Also wie ich mich kenne, wäre wahrscheinlich meine erste Reaktion, warum es gerade jetzt sein soll, ob sie nicht vielleicht in 5 Minuten mal wiederkommen können, irgendwie sowas. Kurz darauf verschwinde ich von der Erdfläche oder sonst irgendwas.
Du hast Deals angesprochen, die in Noah eingehen muss. Was sind das für Deals? Kannst du das verraten, ohne zu spoilern?
Ja, ich glaube schon. Deals spielen ja sowieso bei mir eine ganz große Rolle. Dieses klassische Deal with the Devil. Und das ist in Teil 2 quasi so mehr oder weniger einer der Hauptpunkte. Denn nachdem Noah länger oder nur ganz kurz diesem Ganzen auf den Grund geht, diesem Vorfall, den James quasi einen Ausflug in die Zelle quasi beschert, läuft es nicht ganz so, wie es sein sollte. Also er findet mehr raus, was er findet, entgleitet ihm quasi durch die Hände. Veronica Castle nutzt das aus und sagt, okay, sie erkennt an, dass da irgendwas ist, aber es reicht ihr nicht. Sie will was Handfestes. Und Noah ist da sowieso ein bisschen emotional auf der Zornseite. Und dann machen sie einen Deal. Quasi Noah findet heraus, findet die Ouroboros-Gesellschaft, findet genug belastendes Material gegen sie, damit Castle die angehen kann, innerhalb dieses Zeitlimits von, ich glaube, 7 Tagen. Und wenn ihm das gelingt, dann kann er das gegen James Freiheit eintauschen.
Und ob es ihm gelingt oder nicht, bleibt offen. Jetzt erstmal für uns, oder?
Ja, also da muss man schon das Buch lesen. Also gestern erst wieder eine Rezension gehört von Oliver Groß, der meinte von wegen, dass er da richtig durchgehastet ist, weil es einen nicht mehr losgelassen hat. Also ich kann es empfehlen, was soll ich sagen? Ich habe es auch bei Überarbeit noch gern gelesen.
Was mir aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir die Klappentexte dazu vorlesen möchten, aber ich habe mir gedacht, beim ersten Text, es klingt schon eben noch nach Urban Fantasy, einer tragischen Vergangenheit, und jemand möchte einen Abschluss finden. So habe ich das gefühlt. Und beim zweiten Teil dachte ich mir, Fantasy-Action-Thriller, der von Beginn an etwas Großes einleitet. Und habe mich gedacht, okay, was ist zwischen Teil 1 und 2 passiert? Hast du irgendwas anders gemacht?
Ja, der Urgedanke war ja mal, dass das ein Einteiler wird. Und ich habe 10 Jahre am ersten Teil rumgeschrieben, bis es auf dem Niveau war, wo ich sagen konnte, das kannst du anderen Menschen zeigen, ohne dass ihnen die Augen wegbrennen. Aber das hat nicht losgelassen. Und es fängt an mit, dass Noah einfach, er hat einfach abgeschlossen mit der Welt. Er hat einen neuen, sehr dummen Namen, ein komplett neues Leben, wenn man das so bezeichnen möchte, und wird zurück in diese Welt gezogen. Von einer Vergangenheit mit viel Action, mit viel Blut. Und Teil 2 greift das wieder auf, weil es dann schön den Kontrast bildet, was er eigentlich will, worauf er die letzten Jahre alles verzichtet hat und runtergedrückt hat. Obwohl alles in ihm schreit, inklusive seiner Dämonenseite, dass er mehr will, auch wenn er davor immer Angst hatte.
Jetzt stellt sich mir die Frage, sind da noch weitere Teile geplant und wenn ja, wie viele?
Also momentan schreibe ich an Teil 3, das ist jetzt sogar schon fast fertig in der Rohform. Ich glaube, da fehlen mir noch 15.000 Wörter, die ich hoffentlich bis Ende August geschrieben habe. Dann ist erstmal die erste Trilogie der Reihe vollständig. Wie viele es im Endeffekt werden, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt mal pauschal mit, ich glaube, 9 Stück geplant, plus 2 Spin-Offs.
Das kommt mir bekannt vor.
Ich würde sagen, wie viele? Ja, 9 Stück?
9 Stück, ja. Also stimmt jetzt, ich habe auf meiner Notion-App habe ich auch für fast alle Teile so grob eine Idee. Wie gut es hinterher aufgeht, ist natürlich wieder eine andere Sache. Ich weiß auch schon, wie das große Finale aussehen wird, oder wer zumindest der Feind ist. Aber ja, für mich ist es auch so ein bisschen eine Reise und auch ein bisschen Überraschung, weil ich nie weiß, was der nächste Teil eigentlich bringt. Also auch Teil 3 ich hatte eine grobe Idee, die habe ich komplett verworfen, weil meine Charaktere eine bessere hatten und ich nicht widersprechen konnte.
Das heißt, diverse Weihnachtsfeste sind gerettet, für die nächsten 10 Jahre zumindest.
Ja, das auf jeden Fall. Ich werde zwar nach Teil 3 erstmal was anderes schreiben, einen Einteiler, um auch ein bisschen Fläche aufzubauen und auch, weil ich auch mal wieder runterkommen muss. Aber ja, also ich glaube, die nächsten Jahre wird es nicht langweilig und ich brauche eigentlich viel mehr Urlaub für den ganzen Spaß.
Wir haben ja schon ein paar Namen von Figuren gehört und was ich so in Kommentaren und in der Community gesehen habe, ich bin da so ein bisschen abgetaucht auf dein Profil und ich glaube, es gibt Publikumslieblinge.
Ja. Unerwartet tatsächlich. Also ich habe extra viele Figuren ausgearbeitet und es sind eigentlich die geworden, von denen ich es am wenigsten geglaubt hätte.
Wer wären es denn?
Allen voran ist Lilith, also Lillian Marshall heißt sie in den Büchern, als ja, buchstäblich bürgerlicher Name. Die hat eine erschreckend große Fangemeinschaft jetzt schon und das war auch mitunter der Grund, warum sie in Teil 3 dann doch wieder ein bisschen mehr Screentime bekommt. Ansonsten James Solomon ist wahnsinnig oft aufgetaucht, sowohl im direkten Kontakt mit mir als auch in ein paar Rezensionen. Obwohl er eigentlich quasi nur die Waisenfigur am Rand war und einfach sich quasi selbst in diese Geschichte geschrieben hat. Und ansonsten Kyra Monroe, der, also gut, Love Interest passt eigentlich nicht ganz, weil sie eigentlich genug mitbringt, um selbst eine Hauptfigur zu sein und deswegen wahrscheinlich auch einen Spin-off bekommen wird. Aber ja, das sind so die drei häufigsten bisher, die genannt worden sind.
Du hast gesagt, unerwartet. Und jetzt wird ja scheinbar aber von den Fans erwartet. Was macht das mit dir? Weil du hast dir wohl einfach runtergetippt. Aber jetzt liegt dein Augenmerk beim Schreiben wahrscheinlich ein bisschen mehr auf ihnen.
Ja, tatsächlich. Ich meine, ich hab wahnsinnig viel recherchiert und in meine Hauptfigur gesteckt. Und er kommt auch gut an. Aber dann hörst du, ja, der war schon cool und alles. Aber ich fand ja die Figur irgendwie am meisten faszinierend. Dann denke ich mir auch so, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ich kann ja auch was anderes schreiben. Also schon irgendwie lustig, weil es dann einfach, es sind diese Zufälle, die man nicht kontrollieren kann und ich bin all up for it. Aber es ist immer dieser Moment so, okay, ja, warum? Und die wenigsten können mir wirklich sagen, warum es liegt, dass sie die Figuren so wahnsinnig in den Fokus gerückt haben. Aber es ist immer... Und eine der häufigsten Begründungen sind immer, weiß nicht, reine Faszination, hab mich nicht losgelassen, schreib mehr.
Ich hatte neulich auch so eine, wie soll ich sagen, eine Erkenntnis, da hat auch eine Leserin von meinen Polis-Chroniken eine Träne um eine Figur geweint, die viele andere gar nicht gemocht haben. Und das ist das Coole an der Erkenntnis, ist einfach, wenn du so einen großen Figurencast hast, dann hast du einfach auch für jeden Leser und für jede Leserin was dabei und jeder mag was anderes und das zeigt auch, wie unterschiedlich die Geschichte sein kann, wie viel Platz sie lässt, damit Lesende sich reinprojizieren können und das ist zumindest für mich was, wo ich weiß, dass ich was richtig gemacht habe und wenn wir es schaffen, dass die Lesenden sich reinprojizieren, dann bleibt auch was von der Geschichte in den Lesenden zurück und dann haben wir es richtig gemacht.
Ja, das definitiv. Also ich meine, jedes unserer Bücher macht uns so ein bisschen unsterblich und ich glaube, das untermalt das Ganze noch so ein bisschen.
Hellfire and Holy Water, Lazarus Rache, bereits erschienen. Und jetzt auch der zweite Teil, die Ouroboros-Gesellschaft, auschecken. Jack, für dich nochmal die Chance, beide Teile in die Kamera zu halten.
Das lasse ich mir noch nicht zweimal sagen. Wofür habe ich es denn eigentlich jetzt? Für jeden, dessen Herz für Urban Fantasy schlägt.
Wo kriegt man die?
Überall, wo es Bücher ist, der absolute Standardsatz. Ich glaube, die meisten Verkäufe laufen einfach über Amazon oder bei mir direkt.
Aus dem Kofferraum. Ich habe gesehen, der erste Teil ist ein bisschen dicker, ne?
Ja, also ich habe das damals mal kurz so grob umgerechnet. So, ja, also es ist so 300 oder 340 Normseiten, es sind bestimmt dann 400 Buchseiten. Ja, ist nicht so. Also... Der erste Band hat, glaube ich, über 500 Seiten hinterher auf dem Buckel gehabt. Was okay war, also ich habe es wirklich geliebt, aber die nächsten, alle Folgeteile, die haben dann meist so 400, 380, sowas. Irgendwas, was einem nicht den Rücken bricht, wenn man es mit in den Urlaub schleppt.
Als könntest du das jetzt schon beurteilen. Ja. Also das war quasi jetzt der erste Teil der Folge. Wir haben über die Bücher gesprochen, jetzt sprechen wir natürlich über die Einflüsse. Jetzt wird's spooky. Weil wer Jack kennt, der kennt Supernatural und andersrum. Man hat bei dir das Gefühl, dass du Supernatural-Fan bist.
Ja, auch. Also witzigerweise habe ich den Supernatural-Pullovi, den Pulli an. mit dem Winchester College quasi. Aber ja, es ist, war einer der ersten Einflüsse überhaupt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, Magie und echte Welt laufen eigentlich sehr, sehr geil miteinander. Und ja, wollte halt nur vermeiden, dass ich hinterher so in die Stufe absteige, wo dann auch die Serie so langsam ihren Abstieg hatte.
Okay, es ist gut, dass du das selbst ansprichst, weil ich habe Supernatural auch lang geguckt, aber es ist irgendwann einfach, also die Drehbücher waren halt einfach irgendwann nicht mehr so geil. Also klar, irgendwie Jensen Ackles und wie heißt er? Jared Padalecki. Die haben eine super Chemie zusammen, die Figuren sind super, die haben das auch getragen, aber das ist, es wurde halt einfach irgendwann, wo du gemerkt hast, nee, es ist too samey. Sie haben immer auf diesem Engel- und Dämonen-Ding rumgereitet, obwohl sie ja im Prinzip so viele Mythologien aufgreifen könnten, was sie auch teilweise getan haben. Aber sie sind immer wieder zu den Dämonen und Engeln zurückgekommen, wo ich mir dann dachte, in Staffel 15 oder so, ja, okay, jetzt ist genug.
Ja, das ist echt ein Riesenproblem. Für mich ist ja die Staffel, ich glaube, 4 oder 5 die schlimmste. Das ist diese Leviathan-Staffel.
Das war die 7.
Ja, ich muss sagen, die skippe ich teilweise immer noch. Einfach, weil ich es irgendwie so dumm finde. Einerseits finde ich es gut, dass sie halt dass sie mit diesen Dämonen-Engel-Konflikt eine Konstante hatten, aber irgendwann hat es so ein bisschen was von Full House gehabt. spätestens mit am Ende mit Lucifer in Cass Körper und so ein Spaß, wo er nicht mit Gott reden möchte, seinem Vater. Und ich so, ey, Alter. Da gibt es auch massenweise Memes drüber. Aber wir hatten es ja damals, als wir uns kennengelernt haben, Max, habe ich gesagt, von wegen, ich kann nicht anfangen, immer stärkere Feinde aufzufahren, weil dann bin ich irgendwann alle Mythologien durch und nichts mehr existiert. Sondern es muss auch auf andere Weise angreifbar sein. Und das hat zum Beispiel halt hier und da halt vergeigt. Also mittendrin kam mal Zeus vor, den haben sie einfach mal umgelegt. Ich denke so, ja, Digga, das ist einer der Götterväter quasi und du tostest den gerade mal. Also, Ich schieb's mental immer aufs Pacing. Irgendwann ist es so, das ist so eine Feel-Good-Serie. Ah, okay, ja, schaue ich mir da gerne. Aber ich glaube, wenn man sie damals nicht hat lieben lernen, kommt man jetzt, glaube ich, relativ schlecht oder relativ schwer rein.
Das stimmt, wobei man die ersten 5 Staffeln, ich glaube, der Original-Showrunner hatte auch geplant, nach der 5. Staffel Schluss zu machen. Und diese ersten 5 Staffeln sind super. Die kannst du angucken, alles tippitoppi. Die machen auch teilweise so richtig tolle Meta-Ebenen folgen, ne, wo sie auf einer Supernatural-Convention sind und so, und das richtig, richtig tolle Ideen. Aber wie du schon sagst, es ist ein bisschen wie bei, das ist vielleicht ein etwas seltsamer Vergleich, das ist ein bisschen wie bei Dragon Ball Z, wo sie einfach immer einen stärkeren Gegner aus dem Hut zaubern müssen, und dann hast du halt einfach immer so eine Gleichförmigkeit, die dich nicht überrascht. Da ist immer eine Folge zwischendrin, die ist cool, aber das sind halt immer nur so einzelne Schlaglichter. Und anstatt dass sie, wie du sagst, das irgendwie sideways mal in die Parade fahren und mal was völlig anderes machen, das hat man da halt nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, was es mir dann auch zum Schluss verhagelt hat, weil es halt einfach, es war zu vorhersehbar auch.
Ja, das ist halt mit dem Problem. Ich glaube, sogar ursprünglich war mal geplant, es sollte nicht über Staffel 3 rausgehen. Heißt, Dean stirbt, geht in die Hölle, Serie vorbei.
Ja.
Und da haben sie gesagt, von wegen, das Medienecho war einfach zu stark. Und das haben sie dann weitergemacht. Und dann hieß, ja, wir machen nur 5 Staffeln, wir machen nur 7 Staffeln. Und irgendwann so, hey, wir sind einer der längst laufenden Serien all time. Ich glaube, länger hat es nur Grey's Anatomy mit ihren 35.000 Staffeln. Keine Ahnung. Aber ja, also irgendwann, du kannst ja halt nicht unmenschlich viel aus dem Ärmel ziehen, also.
Sagst du, nachdem du gesagt hast, ich hab 9 Bücher geplant, Quote ja, erat demonstrandum.
Als Autoren, weil alles ist ja Recherche, der TBR-Klassiker, versuchen wir aus den Fehlern anderer Menschen zu lernen. Mm-hmm. Unter anderem auch aus Serien wie Supernatural oder The Witcher ist auch ein sehr gutes Beispiel, wie man es vielleicht nicht tun sollte. Aber ja, am Ende müssen wir es so tun oder so machen, wie wir es am besten können.
Ja.
Und im Idealfall ist es halt einfach nicht schlecht.
Ja, das hat er gut gesagt.
Wir bleiben bei mystischen Wesen. Wir kommen ein bisschen mehr ins Schreiben. Bei dieser Frage, würdest du sagen, dass über übernatürliches Schreiben dir Freiheiten gibt?
Ja, definitiv. Das fängt schon damit an, dass ich mir wahnsinnig vieles selbst aus dem Ärmel zaubern kann. In Kombination einfach mit in, genug Recherche. Auch zum Thema Verletzungen zum Beispiel. Gestern war ich auf diesem Tolino Schreibbarcamp und da gab es die Session, was überlebt eine Person? Wie viel Blut kann sie verlieren, damit sie nicht für den Rest der Story quasi ausfällt? Und da mein Protagonist ja ein Halbblut ist, buchstäblich, kann er sich mehrere Kugeln fangen, aber heilt irgendwann, sodass er halt nicht 80% des Buches halt nur im Krankenhausbett verbringt. Also das hat schon seine sehr, sehr großen Vorteile. Zum anderen ist es für mich einfach auch sehr, sehr befreiend, weil ich die normalen Grenzen des sterblichen Seins quasi ausreizen und übersteigen darf, damit es einfach eine bessere Story wird, damit da mehr Action, mehr Suspense, mehr Spannung drin steckt.
Jack, wenn du so mystische Kulte und Kulturen und Wesen und alles, was so ein bisschen mit dem Übernatürlichen zu tun hat, schreibst, was ist dir daran wichtig? Möchtest du, dass die möglichst realistisch dargestellt werden? Möchtest du, dass sie möglichst, wie soll ich sagen, vollumfänglich dargestellt werden, als würde es die wirklich geben? Gesetzt im Falle, du bedienst dich nicht an einem echten mystischen Kult. Was ist dir wichtig, wenn du sowas schreibst?
Ich versuche, gerade bei der Recherche, so nah an den Quellen zu bleiben, wie es geht. Also es hat seinen Grund, warum so viele Legenden, so viele Gerüchte, so viele Mythen einfach bis heute bestanden haben. Viele davon sind einfach ewig lang alt. Und das versuche ich mit aufzugreifen. Ich möchte, dass ihr meine Bücher liest und dann Namen liest wie Lilith oder sonst irgendwas und weiß, okay, das ist mir ein Begriff und das wissen die und das habe ich aufgegriffen. Denn ich habe jetzt öfter gesehen und auch öfter gehört, dass das Lesen einfach wahnsinnig wichtig ist. Ich füge immer wieder eigene Sachen hinzu, einfach damit es auch meine Geschichte ist, damit ich nicht hinterher ins Retelling komme. Aber ich will da schon bei mir bleiben. Ich möchte da meine eigenen Figuren erschaffen mit einem wirklich sehr starken, schon existierenden Fundament. Was auch daran liegt, dass ich halt an so Zeug wirklich glaube.
Jetzt passt dir die Folge. Wenn du sagst, du glaubst dran, haben wir hier stehen, du hast auch schon mit der Magie angesprochen. Also wir haben hier stehen, glaubst du an Geister, Gespenster und Monster? Vielleicht drehen wir es ein bisschen um an, was glaubst du genau? Was denkst du, was von anderen vielleicht ein bisschen zu sehr abgelächelt wird? Zum Beispiel so Heilsteine oder sowas. Ist das dann schon zu ESO? Oder?
Ja, das ist da gibt es sehr viele Grenzen, finde ich. Aber ich finde es wirklich sehr schwierig, weil man logischerweise auch niemandem irgendwas absprechen möchte, weil alle so ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, bei Heilsteinen und sowas würde ich teilweise auch die Grenze ziehen. Ich glaube, für mich ist ja schon alles so ab Aliens. Die gibt's bestimmt, aber das ist einfach nicht mein Cup of Tea. Aber ansonsten glaube ich eigentlich an fast alles. Also angefangen mit Schlafparalyse wird von Dämonen ausgelöst oder sonst irgendwas. Da gibt's so wahnsinnig gute Zeichnungen zu und wahnsinnig gute Theorien zu. Vielleicht sind sie hinterher Bullshit. Aber ich bin wenigstens beim Lesen sehr gut unterhalten und ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Aber was macht dich, jetzt muss ich da nachbauen, da musst du jetzt durch, weil ich das auch selbst interessant finde. Was macht Geister für dich mehr glaubwürdiger als Aliens?
Ich könnte jetzt argumentieren, von wegen, ich habe noch nie einen Alien gesehen, aber dann müsste ich beweisen, dass ich einen Geist gesehen habe und dann wird es schwierig. Für mich ist es, glaube ich, so eine richtige Bauchgefühlgeschichte. Bestimmt auch darin verankert, dass ich einfach zu viele Alien-Filme gesehen habe und dachte, Gott, was für ein Scheiß. Aber sowas wie Paul das Alien geil finde, also mein Hirn funktioniert eigentlich richtig gut. Aber ich bin auch sonst, auch als Kind früher oft in abgewrackte Häuser geklettert und sonst irgendwas und habe ein bestimmtes Gefühl da einfach aufgefangen. Inklusive, weiß nicht, ich könnte schwören, immer wieder was gesehen zu haben, aber immer schön im Augenwinkel, wie bei Doctor Who. Und das hat mich nie losgelassen. Und ich glaube, darauf basiert das Ganze. Und deswegen sind für mich Geister einfach, weil in der Theorie die Chance, einem zu begegnen, höher sind, als wenn ich in den abgewrackten Supermarkt kletter und da ein Alien rumliegt. Also,
weil ich finde das schon auch spannend. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin in einem Rabbit Hole drin seit einem Jahr oder so, aber Ich habe mich in letzter Zeit auch wieder vermehrt mit so, keine Ahnung, mit so spooky, findest du auf YouTube, ne, irgendwie so Geistervideos und so, und dasselbe mit Aliens. Und ich denke mir so, ich bin sehr logisch gepolt. Und ich denke mir so, ja klar, Aliens gibt's bestimmt, weil das Universum ist so groß, die sind dann bestimmt nicht irgendwie diese grauen Aliens, wie wir es kennen, das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Einzeller oder Bakterien oder sowas, oder haben einen völlig anderen, die sehen völlig anders aus. Und das ist für mich logisch. Aber bei Geistern denke ich mir immer, was muss es denn geben, damit ich mir physikalisch logisch erklären kann, dass es einen Geist gibt oder ein Monster, Bigfoot, keine Ahnung, you name it. Daher fällt es mir persönlich leichter an Aliens zu glauben. Wie geht's dir denn, Martin? Wir wollen dich jetzt auch mal nicht so aus der Diskussion außen vor lassen.
Ich hatte gerade folgenden Gedanken, weil der Mensch ist, finde ich, sehr, wie soll ich sagen, die Menschheit ist eine sehr arrogante Spezies. Wer sagt denn nicht, dass irgendwo woanders irgendwer gerade da draußen ist und darüber diskutiert, ob es uns gibt? Ne? Ne, warum nehmen wir uns das heraus, zu diskutieren, ob man ein anderes glauben sollte oder nicht, während vielleicht sogar andere darüber quatschen, ob es uns gibt oder nicht? Ja.
Da gibt es auch dieses wahnsinnig gute Meme, dass die Welt und unser Universum quasi so ein 3-Plus-Schulprojekt von irgendeinem Alien ist, das auf irgendeinem Regal verstaubt oder sonst irgendwas. Also ja, dieses Arroganz-Ding, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ich habe mir das neulich auch gedacht und ich habe da mehr so ein bisschen in Richtung so, keine Ahnung, so Parallelwelten gedacht, ne? Wenn man mal bedenkt, wie unterschiedlich zum Beispiel Hunde und Katzen ihre Umgebung wahrnehmen, obwohl sie dieselben Sinnesorgane haben wie wir und mit uns relativ viel gemeinsam, wie viel wir Menschen gar nicht sehen können oder wahrnehmen können. Wer sagt denn, dass wir nicht in irgendwelchen Paralleluniversen leben, wo wir, keine Ahnung, Würstchen anstatt Finger haben oder denkt euch irgendwas aus, was wir aber nicht beweisen können. Also ich finde das schon auch spannend. Ich bin aber auch grundsätzlich immer, wenn ich sowas sehe, was mir vorgaukeln soll, da ist ein echtes UFO, da ist ein echter Geist oder da ist ein echter Shadowman zu sehen oder sowas, da bin ich grundsätzlich immer sofort skeptisch, weil mir sofort x Dinge einfallen, wie leicht man da jemandem auf den Leim gehen kann. Ganz egal, ob er das jetzt absichtlich gefaked hat oder ob es nicht vielleicht irgendein anderes Phänomen war.
Ja, das kann ich wahnsinnig gut verstehen. Bei mir Fuß ist auch so ganz ein bisschen sehr übernatürliche Glauben, weil ich in meinem ganzen Leben jetzt, ich glaube, 6-mal fast hops gegangen bin an irgendwelchem Scheiß. Angefangen mit, mein Blinddarm hat mich fast umgelegt, weil Blinddarmdurchbruch oder Autounfälle, Motorunfälle, die ich alle immer nur knapp überlebt habe. Und ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Anzahl, muss man einfach an irgendwas glauben, dass einfach die Uhr noch nicht abgelaufen ist. Also, es kann so viele Ursprünge haben.
Oder du hast einen guten Schutzengel,
der einfach Overtime irgendwie worked. Genau, aber da haben wir auch wieder dieses Übernatürliche. Von wegen gibt es Schutzengel und so einen Spaß.
Verdammt, er hat mich, Martin.
Oder er ist eine Katze und hat je nach Glauben noch 1 oder 3 Leben. Ja. Was ich noch hinzuwerfen wollte bei dem Gedanken mit den Geistern, ob man an sie glaubt oder nicht. Ich bin unentschlossen, also so quasi Geist, irgendeine Silhouette oder ein Schatten kommt aus der Wand, irgendein Staub oder sowas, was sich kurz manifestiert, was man sieht und dann halt eben als Geist identifiziert, glaube ich eher nicht. Aber was in die Richtung geht, irgendwas ist ja, man kann ja, wenn man in den Raum kommt, ein Raum hat die Atmosphäre, man kommt irgendwo hin und merkt, ach, hier ist gerade Spannung, die Leute streiten sich oder so, obwohl es noch keiner gesagt hat. Und sowas spürt man ja. Ne? Das muss ja auch irgendwo herkommen. Vielleicht, keine Ahnung, kann man damit irgendwas machen. Aber das kennen ja alle. Man kommt irgendwo hin und so, oh, hier knistert's. Ne? Obwohl keiner gesagt hat, was los ist. Man hat noch mit niemandem gesprochen, aber irgendwie ist die Luft so dick. Ja. Und weiß nicht, vielleicht lässt sich daraus ja irgendwas theorisieren und was machen. Und weil es halt sowas gibt, dieses Phänomen, dass man spürt, okay, oh, irgendwas ist gerade seltsam. Es muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ich weiß nicht, ob das eine chemische Reaktion im Körper ist, die dann irgendwie auf Gefahr hinweist, aber auch der Körper muss das ja von außen irgendwie spüren. Das finde ich aufregend. Das müssen wir mal alleine erklären, wie die Luft bei Diskussionen oder so hitzig werden kann, dass das Außenstehende spüren.
Ich verstehe das und ich glaube auch, wenn du jetzt so, du findest ja auf YouTube auch irgendwie so Leute, die in irgendwelche verlassenen Gebäude gehen und nach Geister suchen und so, und die sich dann auch erschrecken. Und ich glaube dann schon, dass in diesem Moment für diese Leute, die da in diesem verlassenen Haus sind, dass es für die echt ist und dass das spannend ist und dass sie sich auch leicht erschrecken. Und dass da auch, wie du sagst, dass der Körper da irgendwas aufnimmt, was gar nicht festhaltbar ist. Aber das Problem ist, ich persönlich bin dazu zu logisch gepolt. Für mich fehlt dann einfach der Beweis zu sagen, was spüren die denn da? Klar, ich verstehe, dass sie sich erschrecken oder dass sie Angst haben oder was auch immer. Aber das ist für mich kein Beweis, nur weil jemand ein Gefühl hat, das ich nicht habe, als dritte Person sozusagen. Also ich glaube das, aber es ist halt kein Beweis sozusagen.
Aber dieses Logik-Ding, das kann ich mega gut nachvollziehen. Weil wir hören, also wenn dir jemand von seinen Gefühlen erzählt, dann ist es einfach nur Nacherzählung. Das haben Serien wie Lie to Me und sowas richtig gut aufgegriffen. Deswegen Körpersprache, Intuition, das ist ja so mein Ding. Deswegen achte ich da auf meinen Büchern auch mal so drin. Sehr zur Freude meiner Lektorin. Ganz, ganz schwierig. Aber so wirklich die Wissenschaft dahinter, die ist so wahnsinnig vielschichtig. Das hat für mich auch schon was Übernatürliches.
Wir hatten eine kurze Umbaupause, denn Laptops wollen mit Strom gefüttert werden und dafür muss man Mikrofone opfern. Deswegen klingt der Jack jetzt ein bisschen anders, aber das macht nichts. Ich wollte gerade noch mal kurz auf deine Nahtoderfahrungen zu sprechen kommen. Was du so angerissen hast, das klingt ja krass. Und wenn man das schon so oft wie du erlebt hat, fürchtet man sich dann eher vor Geistern, Monstern etc. oder eher vor dem Leben? Was macht dir Angst?
Also dieses klassische, okay, du hast jetzt so oft überlebt, du musst mit deinem Leben irgendwas machen. Diese Angst, die ist dann irgendwann einfach da. Aber an sich, ich glaube von der Geisterscheinung oder irgendwas anderes, ich glaube, ich würde mich nicht mehr fürchten. Ich würde es gerne mal austesten tatsächlich. Deswegen gucke ich ja auch Horrorfilme und sowas wie Geisterakten und sowas rauf und runter.
Wie er es von selbst anspricht, Martin.
Ich wollte ihn nicht ansprechen, der spricht weiter. Ich wusste, das kommt irgendwann. Und deswegen, ich glaube, ich würde anfangen, echt so Lost Places irgendwie abzuklappern, nachts an Halloween, einfach nur, um mich das rauszuholen. Wenn was kommt, dann komm, jetzt. Ich fände das total geil. Aber das ist auch der Grund, warum ich im Horrorfilm wahrscheinlich nicht mal den Midpoint überleben würde.
Wie er einfach drei Fragen auf einmal beantwortet hat, was mache ich jetzt?
Ich kenne das Skript nicht mal, finde ich gut.
Ja, Geisterakten kommen dann auch. Du musst einfach, wenn du einen Geist vermutest, einfach nackt und mit den Armen wedelnd auf den zurennen, dann hat er mehr Angst vor dir als du vor ihm, weil einem nackten Mann, der schreiend auf mich zurennt,
ich hätte als Geist auch Schiss. Ich hätte Schiss, wenn ein nackter Mann mit ohne Arm auf mich zurennt. Deswegen, ich kann, I don't judge, also...
Zu dem Quatsch möchte ich noch was hinzufügen. Vielleicht ist der Geist hier als nackter Mann gestorben, Arme wedelnd, und denkt sich so, ja, Déjà-vu.
Gleichgesinnter.
Und früher, als ich noch im Schützenverein war, wenn ich heim wollte, musste ich immer durch so ein kurzes Waldstück laufen. Und das Training war immer spät abends vorbei und meistens war es schon dunkel und dieses Waldstück, das hatte keine einzige Lampe. Und normalerweise sind die Leute halt mit dem Auto hingefahren, war kein Problem und ich bin dann halt oft einfach schon gelaufen und da hast du echt die Hand vor Augen nicht gesehen. Okay, man hat schon ein bisschen was gesehen, du hast die Straße gesehen, aber es war halt einfach scheiße dunkel und man hat dann irgendwie automatisch ein bisschen Angst. Bis mir dann der Gedanke kam so, wieso fürchte ich mich plötzlich vor einem Typen im Dunkeln, wenn ich doch hier gerade der Verrückte bin, der einfach durchs Dunkel spaziert.
Moment, ich bin der Mann im Dunkeln.
Ja, wovor habe ich, wieso sollte nicht gerade vielleicht jemand anderes Schiss vor mir haben, wenn ich da durchlaufe?
Ja. Von diesem Tag an hatte Martin
das klingt wirklich wie eine Kinderbuchgeschichte. Genau. Angst komplett ablegen.
Ja. Wo waren wir genau? Bei den Geisterakten, oder?
Bei den Geisterakten. Ich frage den Jack gleich, was ich erzähle, noch was zu den Geisterakten. Witzigerweise, so vor rund einem Jahr zu Halloween 2023 habe ich die Geisterakten halt durch Zufall entdeckt, weil meine Frau und ich waren zusammen krank auf der Couch gelegen mit Corona und sie wollte irgendwas Gruseliges angucken und wir haben das dann zufällig halt entdeckt, die Geisterakten, und sind dann so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gelangt. Und ich hatte Ende letzten Jahres dann auch einen Artikel für die GameStar geschrieben, also für den Entertainment-Bereich, zu den Geisterakten, weil ich dachte, das ist irgendwie cool, das ist unterhaltsam, das ist ein bisschen cozy, das ist spooky, das tut niemandem weh, das ist korrekt. Und die haben sich damals riesig gefreut, dass wir sie halt gecovert haben. Und jetzt werde ich für Halloween dieses Jahr auch für GameStar Tech einen Artikel schreiben über ein Geisterjäger-Gadget. Ich halte es jetzt mal relativ allgemein. um da nicht mich zu verhaspeln und tiefer zu gehen. Und habe denen dann auch eine Anfrage geschickt. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Daniel E-Mail-Korrespondenz gehabt, für die, die ihn nicht kennen. Das ist quasi der Boss sozusagen, der es ins Leben gerufen hat. Und er hat sich erinnert, dass ich diesen Artikel geschrieben habe. Und ich meine, das sind auch nur Leute wie ihr und wir. Aber ich habe mich ein bisschen, hat mich schon gefreut. So von wegen, für mich war das so ein kleiner Fanboy-Moment, weil ich die echt gut finde, die Geisterakten. Jack,
ja,
du hast dich
damit beworben. Tatsächlich. Ich habe die vor Jahren mal entdeckt gehabt. Da hatten sie gerade 2 Staffeln. Aus Not, weil irgendwann hast du einfach alle guten Horrorfilme gesehen und die schlechten dann einfach auch. Und ja, wie gesagt, alles ist Recherche. Und man kann ja nicht nur auf Supernatural oder sonst irgendwas setzen. Und ich fand es so faszinierend, weil der Pitch von denen, einfach die erste Folge, da ist gefühlt für mich eigentlich nichts passiert. Aber die Atmosphäre war so fantastisch.
Ja.
Und so gut aufgebaut. Ich war ruckzuck irgendwie beim Ende von Staffel 1 und dachte so, okay, das ging jetzt echt schnell. Und wenn man bedenkt, dass die Folgen roundabout eine Stunde halb haben, da geht schon ein bisschen. Ja.
Die gehen manchmal länger. Die gehen manchmal sogar 2, 2,5, manchmal sogar 3 Vorstunden.
Also die sind echt lang. Teilweise Folgen in 2 geteilt und die sind halt schon echt dicke. Und das sind halt immer Sachen, die kannst du nachgoogeln. Wenn du ein paar Skills hast, kannst du nachgucken, wo sind die, wenn es dann um Mordfälle oder sowas geht. Ich war so ultra fasziniert. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, ich hätte eigentlich voll Bock drauf, auch sowas zu machen. Denn entweder ich habe den Spaß meines Lebens, auch wenn das alles fake wäre, oder ich entdecke irgendwas, es bringt mich um und dann habe ich bis dahin halt den Spaß meines Lebens gehabt. Also heutzutage würde ich auch sagen, wenn er sagen würde, ja, hast du Bock, in den Geister zu jagen, ich würde der Erste, der aufsteht.
Aber als was, dass du dich da beworben hast, du dann wirklich eine offizielle Bewerbung eingereicht als
Redakteur? Oder? Ich weiß nicht, ich habe eine Website gehabt und wie so eine Art so ein E-Mail-Konto, wo man sagt, hier, wenn man Interesse hat, soll man einfach schreiben. Und ich habe einfach eine E-Mail geschrieben.
Ja, die suchen quasi Ermittler, die mit denen dann quasi vor Ort unterwegs sind. Und da gab es so eine Phase, ich glaube, jetzt lass mich lügen, Ende Staffel 1 oder sowas, wo dann auch so ein paar Ermittler halt ausgetauscht wurden, was immer mal der Fall ist, weil Leute vielleicht keinen Bock mehr haben oder neu dazukommen. Und ich nehme an, im Zuge dessen. Und das Coole an den Geisterakten ist, und das merke ich auch jetzt, du findest nichts Vergleichbares. Zum einen, weil die Geisterakten deutsch sind und das klingt so doof, aber die sind, wenn du dir so amerikanische Geisterjäger-Teams anguckst, die im Prinzip dasselbe machen, die sind sehr, sehr aufgeregt, weil das amerikanische Gemüt einfach ein anderes ist als unseres. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, die sind halt einfach anders drauf. Und da gibt es schon auch YouTube-Channel, die das wirklich gut machen. Wenn ihr wollt, kann ich dann noch 2 droppen für die Hörer da draußen, die ich sehr genieße, die ich jetzt nicht unbedingt gruselig finde, aber die ich sehr genieße. Und Geisterakten schafft es halt einfach, weil die sehr nüchtern sind, weil die für die nicht sofort alles ein Geist ist, weil die haben auch so einen, wie soll ich sagen, so einen unterliegenden charmanten Witz. Die Leute verstehen sich gut untereinander, aber es wird nicht überkandidelt. Es wird auch nicht gesagt, hey, das war ein Geist, sondern es bleibt dir überlassen, was du glaubst. Und das macht das Ganze sehr charmant und auch so ein bisschen entschleunigend. Wenn so eine Folge 2 Stunden dauert und du siehst Leute, wie sie im Dunkeln hocken und fragen, bist du hier gestorben? Dann hast du das schon x-mal gesehen und kannst, wir machen mittlerweile schon so ein Bullshit-Bingo. Keine Ahnung, wenn Daniel seine Gänsehaut auf Kamera zeigt, gibt's einen Shot. Wenn einer fragt, bist du hier gestorben, gibt's einen Shot. Also das hat aber auch was gemütlich ist, weil es eben nicht so übertrieben ist und auch das Production Value ist nicht so riesig, dass es sich anfühlt wie eine Serie. Also wer auf sowas steht, dem kann ich die Geisterakten nur empfehlen. Gibt's auf Amazon Prime Video, genau. Die ersten 3 Staffeln sogar.
Ja, das ist die amerikanischen, das kann ich auch bestätigen. Auf Netflix ist da auch irgendwas, irgendein Wettbewerb zwischen, glaube ich, 3 Teams, die gehen an verschiedenen Orten, die hochgradig eingesucht sind. Und du merkst automatisch, dass bei denen ist es mehr Reality-TV technisch ausgelegt, auch vom Stil her, vom Auftreten her. Und Daniel und seine Freunde sind halt, die sind halt total knochentrocken. Die bringen da auch Analysen mit rein und versuchen sich ja selbst auch zu widerlegen.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr gut. Ja, dass sie wollen nicht verkaufen, richtig, das ist definitiv ein Geist, sondern die sagen, okay, wir können es nicht beweisen, dafür haben wir das Portal und sonst irgendwas, worauf ich so unglaublich abfahre. Einfach von wegen, hier Leute, das und das zeigen wir euch. Denkt selbst nach. Und das finde ich halt so wahnsinnig unterhaltsam.
Ja, und selbst eins noch zum Abschluss, dann kann der Martin was sagen, weil er hat schon mehrmals die Mute-Taste gedrückt. Und selbst wenn, ich bezahle auch immer gerne für die neuen Folgen, weil das Geld, das sie einnehmen, wird immer gespendet. Sie sagen auch, an wen sie spenden, oftmals für Kinderheime, Tierheime und sowas. Und dann denke ich mir, komm hopp, die 4 Euro, die gebe ich, die spenden, die sollen die spenden. Das, ich habe mich unterhalten gefühlt, da tue ich auch noch was Gutes mit.
Ich kenne nur von D-Max diese Sendungen. Beim Seppen habe ich die hin und wieder gesehen. Und ich habe Ultraschiss. Ich kann mir sowas nicht anschauen, weil so Sachen, wenn sie auf echt gemacht sind, getrimmt sind, dann ist das für mich schlimmer als dieser Horrorfilm. Und dann gehen die in den Wald in irgendwelche Baracken. Und dann hört man plötzlich einen Schrei, der auch irgendeine quietschende Tür sein könnte oder so. Und dann ist es um mich geschehen, dann kann ich nicht weiter gucken. Frage an Jack, hast du Horrorfilme oder Serien, die das in dir auslösen und jetzt mit Blick auf Halloween, was du uns empfehlen kannst, was wir uns reinpfeifen können, um uns zu gruseln?
Also ich glaube, die abgefucktesten Filme, die ich jemals geguckt habe, das ist in Sachen Horror, das ist definitiv die Paranormal Activity-Reihe. Das sehr ist gut, also das den ersten Teil damals irgendwie mit 20 gesehen oder sonst irgendwas, mit meinem besten Freund und unserer Freundin, und das war... Das war eine Experience für sich. Also wirklich, ich habe immer noch einen Narben auf dem Arm von den Fingernägeln. Fantastisch. Ja. Aber auch diese Kameraführung, dieses First-Person-mäßige, das geht bei mir näher. Auch die Rec-Filme zum Beispiel, wenn man mehr so auf sowas Zombie-Dystopie-mäßiges legt. Ultra geil. Das Ding, da gab es sogar einen Remake vom ersten Teil mit etwas bekannteren Schauspielern. Ich liebe es. Also wenn man sich gruseln möchte, empfehle ich echt dieses First-Person-Ding, man sieht echt eine Kamera. Genau.
Found-Footage genau meinst du?
Finde ich von der Nähe wahnsinnig gut. Ansonsten, wenn es mehr so in Richtung Halloween geht, empfehle ich nicht die Halloween-Filme, sondern dann wirklich eher die absoluten Klassiker. Also von Dracula zum Beispiel. Ich finde, selbst Van Helsing hat so leichte Horrorelemente.
Was ich noch empfehlen kann, ein guter Horrorfilm, der mir sehr gefallen hat, aber auch, weil ich, wie soll ich sagen, ich mag es nicht, verfolgt zu werden, auch in Videospielen nicht. Habe ich als Kind nicht gemocht, mag ich heute nicht. It Follows ist ein ganz, ganz toller, atmosphärischer Film, der relativ über weite Strecken ohne Jumpscares auskommt, der aber sehr bedrückend sein kann, der auch eine coole Lore hat. Da soll auch eine Fortsetzung kommen, auf die freue ich mich. Der ist, glaube ich, von 2014 oder so, oder 2015. It Follows, ganz toller Film, sehr atmosphärisch.
Wenn man Serien haben möchte, was ich jetzt noch gesehen habe, weil gerade erinnert hatte, es gibt eine französische Serie, die heißt Marianne, glaube ich, auf Netflix. Okay. Die hat auch einen richtig, richtig schönen Mindfuck-Horror-Style. Kann ich nur empfehlen. Wenn man auf sowas steht, ich habe die Serie, ich habe die quasi in einem Tag oder so runter gerattert. Es sind, glaube ich, nur 8 oder 10 Folgen, aber wirklich, wirklich gut.
Um was geht's da? Weil
um eine Autorin tatsächlich. Ich glaube sogar Horror-Autorin, die diese Figur erschaffen hat. Und es dreht sich alles komplett um ihr Heimat-Kaff irgendwo, ich weiß gar nicht wo. Und alles ist fein, sie drängt alles weg, was an schlechten Emotionen damit verbunden ist, bis dann die Mutter von der Freundin auftaucht, sie angeht und hinterher, glaube ich, sich selbst umbringt. Und das alles mit einem sehr übernatürlichen Faktor. Also die erste Folge hat dieses auslösende Ereignis, diese Hook wahnsinnig gut aufgegriffen.
Ich habe es eben schon angeteased in meiner verzweifelten Suche, irgendwas zu finden, was so ist wie die Geisterakten, bin ich auf YouTube unterwegs. Und da gibt es zwei relativ bekannte Channels, die ich euch empfehlen kann, die jetzt nicht so wahnsinnig gruselig sind. Die haben einen anderen Unterhaltungsfaktor für mich. Und zum einen ist das, der Channel heißt Watchup. Das ist so ein YouTube-Channel, der versteht sich drauf, Serien wie so einen Streaming-Dienst zu haben, die High Production Value sind. Und da gibt es zwei Freunde, sag ich mal, die heißen Shane und Ryan, und die versuchen dem auch auf den Grund zu gehen. Und der eine ist eben ein Believer und der andere ist halt ein richtig harter Skeptiker, aber die haben eine sehr tolle Chemie miteinander. Das ist nicht, die gehen dann auch in so verlassene Häuser und so und gucken und machen auch manchmal so Folgen, wo es um irgendwelche dämonische Austreibungen und so geht, und ergründen das Ganze einfach. Und es ist nicht gruselig, aber es ist sehr witzig, weil diese beiden eine wunderbare Chemie miteinander haben. Und das ist, ich lache da teilweise sehr laut oder wir lachen da sehr laut, weil die eben sehr gut miteinander funktionieren. Ist nicht wirklich gruselig, aber unfassbar unterhaltsam, weil sie sich immer gegenseitig so ein bisschen aufziehen. Und das andere ist Project 4. Das sind dann auch so wie die Geisterakten, ne, Dudes, die und an den Lost Place gehen, verlassene Krankenhäuser und so, auch in den USA. Die sind auch recht angenehm. Das ist mehr wie die Geisterakten, aber eben sehr amerikanisch. Also wenn dann irgendwo, wenn irgendwo was knackt, dann schreit irgendeiner, Dude, wow, Bro. Weißt du, das ist dann so ein bisschen so, ja, kann, ist schon irgendwie charmant auf seine eigene Art und Weise, hat aber nicht dieselbe Atmosphäre wie Geisterakten zum Beispiel.
Ich wollte nochmal Rec aufgreifen, weil Rec sind richtig geile Filme, die habe ich vor zig Jahren mit Freunden zufällig gefunden, im Kino entdeckt, haben uns das angeschaut und ich glaube, das Original ist ja aus Spanien oder Portugal.
Ja.
Richtig gut gemacht. Also kriege ich einfach Schiss, das Finale vom ersten Film oben dann in dieser abgeschlossenen Wohnung. Ja. Ich will nicht zu viel sagen. Schlimm. Der zweite Teil, wo die Polizisten reinrennen und hast du 5 Kameras und erlebst, was die Einzelnen machen, finde ich richtig clever gemacht und das eigentliche Thema, also eigentlich ist dasselbe nur nochmal aufzugreifen, halt aber aus verschiedenen Sichten und so richtig gut. Der dritte Teil, diese Hochzeit, das war absoluter Bullshit, wenn ich das so sagen darf. Das war nix, das hat mit den ersten beiden nichts zu tun und der vierte Teil sollte dann so ein bisschen mit den ersten Teilen aufräumen. Hat's nicht gebraucht, war okay. Aber 1 und 2, wenn ihr zu Halloween was Krasses gucken wollt, dann schaut euch unbedingt diese Teile an und der angesprochene Remake, heißt Quarantäne. Da ist die Hauptdarstellerin, die bei Dexter, die Schwester vom Dexter spielt. Kann man sich auch angucken, ist auch ganz gut gemacht, aber ich habe beide gesehen, weil ich es so geil finde und das Original hat schon mehr Atmosphäre, hat mehr Charme, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob man es feststellt, wenn man das Original kennt. Vielleicht findet man Quarantäne dann auch ultra geil, wenn man das Original nicht kennt. Aber schaut es euch an. Hammer. So, jetzt habt ihr, glaube ich, genug Tipps.
Ihr müsst euch das auch alles gar nicht merken. Wir packen das in die Shownotes. Da könnt ihr dann einfach gucken und klicken.
Aber wir sind noch lange nicht durch, weil jetzt kennt ihr Jacks Bücher. Jetzt haben wir wegen über Geister, Ähnliches und Einflüsse gesprochen. Und Jack, jetzt kommen unsere weltberühmten Rausschmeißer-Fragen. Ich weiß nicht, wie viel Lull du in deinem Leben schon gehört hast, aber wenn du dachtest, das war jetzt persönlich, was wir mit dir besprochen haben, Fehlanzeige. jetzt wird's ernst. Obacht. Mit welchem Gefühl gehst du an deinen Briefkasten?
Aus Angst. Reine Angst. Reine Angst, weil ich keinen Bock habe auf irgendwelche Briefe, die entweder Verantwortung beinhalten oder Sachen, die ich tun muss.
Ja, also ich habe das alles selber. Das ist so, du machst den Briefkasten auf und tatsächlich heutzutage ist oftmals nicht mehr viel drin, zumindest bei mir ist der Fall. Aber wenn da was drin ist, dann ist es so, oh fuck, da ist ein Brief und ich muss jetzt was machen. Und dann gucke ich meistens, ob der frankiert ist oder ob das, erkennst du dann dran, ob das Werbung ist oder so. Und wenn ich dann sehe, irgendwie Infopost, denke ich, ja, okay, kann ich gleich wegwerfen. Aber ich habe das allerselbe Gefühl, so, oh shit, irgendwas könnte sein. Und wenn dann irgendwas vom Finanzamt drin ist, was ja oftmals gar nicht schlimm sein muss, dann denkst du dir, oh fuck, irgendwas muss ich jetzt machen. So ein Scheiß.
Ja, es ist gerade die Krankenkasse, die so gerne ihr Liebesbrief hinschreibt und Informationen, die mich nicht weniger interessieren könnten. Also.
Ein Traum. Wie ist das bei dir, wenn du eine Verantwortung hast, wenn du irgendwas tun musst, dann machst du lieber einen Anruf oder schreibst du lieber 10 E-Mails?
Boah, das kommt tatsächlich drauf an. Ich glaube, das, wo ich das Gefühl habe, dass es am schnellsten geht. Weil E-Mails verdränge ich einfach und wenn ich bei Anrufe in so eine komische Roboter-Warteschlange oder sowas gerate, dann kriege ich Puls. Also im Idealfall muss ich einfach gar nichts tun, ich kann es aussetzen.
Notiere keins von beidem.
Bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin ein Feigling, wenn ich merke, okay, ich muss jetzt ein Telefonat führen, was Konfliktpotenzial hat, wo ich diskutieren muss. Wenn es so persönliche, private Dinge sind, mache ich das gerne. Und auf Arbeit denke ich mir so, boah, jetzt muss ich für diese Sache kämpfen, die ich mir eigentlich selbst nicht ausgesucht habe. Da schreibe ich dann immer gerne lieber eine Mail. Ja.
Und dann kann man sagen, er hat nicht geantwortet. Ja. Du schreibst eine Mail und hast das Gefühl, du hast deinen Part getan. Du hast die Verantwortung von dir gewiesen. Jetzt liegt der Ball im anderen Feld. Jetzt müssen die was machen. Und ich muss erst wieder was machen, wenn die Antwort kommt.
Ja, genau das. Das ist hier gerade bei uns hier. Frankfurter Sperrmüll und sowas. Es ist immer ein Traum, der anzurufen. Also es ist.
Jack, bist du so ein certified nice Dude, der andere Leute an der Kasse vorlässt?
Fuck nein. Also es hat seinen Grund, warum ich an diese Self-Checkout-Kassen gehe. Es geht nämlich schnell und ich bin einfach wieder raus. Also bei so einer alten Dame, die jetzt irgendwie nur ihre Tomaten kaufen möchte, komm, fein, geh einfach vor, mir egal. Aber Frankfurt hat einfach diese Dreistigkeit, wo eine Frau mit gefühlt zwei Einkaufswagen dich fragt, der vielleicht fünf Sachen hat, ob sie nicht schnell vor dürfte. Ich bin zu Arschloch für sowas. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht.
Wir merken uns Frankfurt. Das ist ein gutes Stichwort für gleich. Zu der Kassennummer möchte ich gerne noch eins reinwerfen. Habt ihr das schon mal ausgeschlagen, wenn euch Leute vorlassen? Weil ich mache das gerne. Ich mache mir keinen Stress beim Einkaufen. Und wenn Leute zu mir sagen, möchten sie vor, dann sage ich immer, nein, ich habe Zeit. Und dann gucken die verdutzt, weil man kennt es nicht. Weil ich habe das Gefühl, beim Einkaufen bist du der Verlierer, wenn du quasi an der Kasse nicht schnell genug bist. Und ich spiele dieses Spiel nicht mit. Dieses schnell, diesen Druck, dieses, oh, jeder ist gestresst, weil es hier so eng ist, mache ich nicht mit. Ich stelle mich dahin und weißt du, hier bin ich gleich zum Bezahlen dran. Und ich mach mir da keinen unnötigen Druck, kein Tempo. Und wenn die Leute sagen, möchten sie vor und ich halte halt gerade nicht irgendwie alles irgendwie so, dann sage ich, nö. Danke, aber ich habe Zeit. Ja.
Wie man das Spiel ausdribbelt von Martin Moch.
Ja, ist so. Weil das ist dann auch so dieser Sozialzwang, so, ja, möchten sie vor und ja, danke. Und dann weiß man nicht, ob man sich beim Verabschieden für die Kassiererin auch noch mal bei dem anderen bedanken muss, weil er einen vorgelassen hat und so. Ich finde, das erzeugt nur unnötig sozialen Druck. brauche ich nicht. Ja.
Da steckt auch eine Lehre drin, einfach nämlich sich mal nicht reinstressen und sich ärgern, wenn beide Kassen voll sind und an der dritten Kasse schreien, sondern einfach, du kommst beim Einkaufen trotzdem wieder raus. Auch du kriegst deinen Scheiß bezahlt und kommst da raus. Deswegen einfach mal chillen. Und das ist was ich jetzt auch im Alter in Anführungszeichen gelernt habe. Es kommt irgendwie zusammen. Und wenn ich da 2 Minuten länger stehe, dann habe ich dadurch eigentlich nichts gewonnen. Und deswegen bin ich da ganz bei Martin. Einfach chillen.
Der Name ist gefallen. Frankfurt. Jack. Wie gefährlich ist Frankfurt wirklich?
Ich glaube, die klassische Antwort wäre, es kommt drauf an. Ich finde den Fakt, dass wir am Hauptbahnhof Waffenverbotsschilder haben, die aber quasi nur einen Zeitraum am Wochenende quasi umgreifen, sagt eigentlich alles aus, was man wissen muss. es ist nicht so dramatisch, also hier brennen nicht jeden Tag irgendwie Mülleimer oder sonst irgendwas, also so dramatisch, apokalyptisch ist es hier nicht. Ich glaube, hier muss man vor Anzugträgern mehr Angst haben als vor den komischen Leuten, die hier durch die Straßen gurken. Aber ja, es bringt ein bisschen Spannung mit sich hier zu leben. Also alles ist Recherche. Also
ich glaube, das ist, glaube ich, unser Folgentitel, Martin. Alles ist Recherche alles mit ist Jack Sandman.
Ja, es ist. Ich glaube, wenn es hier einen Serienkiller gäbe, würde alle sagen, ja. Okay. Was auch sonst? Wo auch sonst? Also.
Ich finde dieses Schild richtig geil, weil es gibt es auch in Hamburg, wo überall steht Waffen, also nicht überall, aber ich weiß nicht, wo in Hamburg, an einer bestimmten Stelle gibt es dieses Schild, da steht drauf waffenfreie Zone, wo man sich fragt, warum ist nicht überall waffenfreie Zone? Ja.
Ich frage mich bei sowas ja immer, das ist ja immer so ein Zwei-Personen-Prozess. So, eine Person schlägt vor, hey, was hält ihr von Waffenverbotsschildern, die aber nur für 4 Stunden gelten an 3 Tagen in der Woche? Und dann muss einer sagen, oh, voll geile Idee, das machen wir jetzt. Also, weiß ich nicht, Digga. Also,
wie sehr schränkt dich dieses Schild ein?
Keine Ahnung, wenn jemand fragt, sag ich, ich kann nicht lesen.
Ich wusste nicht, dass dieses Messer in dieser Größe als Waffe gilt, sagst du immer, ne?
In der Regel, Frankfurt erstmal weglaufen. Fragen kann man hinterher noch beantworten, wenn sie einen kriegen.
Mal schauen, ob die Leute dich kriegen, beziehungsweise wo sie dich kriegen. Wir bedanken uns vielmals, dass du da warst. Das war eine sehr lustige Angelegenheit, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Jack, wenn man jetzt Bock auf dich hat und deine Bücher, wo findet man erstens dich und wo findet man deine Bücher?
Und muss man dafür nach Frankfurt kommen?
ja, also hier im fantastischen Buchladen liegen meine Bücher schon aus. Auch bei Thalia sind die, glaube ich, auch da. Ansonsten, ich glaube, so richtig finden tut man mich bei Instagram. Ich habe auch eine Website mit Mailadresse, alles gut. Und ich wage mich gerade auch so mit mehr Ich-Content auf TikTok. Also selten habe ich mich so alt gefühlt. Ja.
Was muss ich eingeben bei Instagram, dass du kommst?
Ich würde sagen die Seele, aber ich weiß nicht, was ich dann anfangen würde. Also.
Nee, welchen Namen?
Ach so. Nee, also jack.sandman-autor oder sonst irgendwas. Also einfach, wenn da irgendein Bild ist mit Neon drauf geklatscht, das ist dann meist ein Post von mir. Also findet man schnell.
Und die Bücher überall, wo es Bücher gibt, ne?
Überall, wo es Bücher gibt. Ansonsten Tradition hat einen eigenen Shop. Bücher kann man bei mir bestellen mit Widmung, mit Lesezeichen und Krams. Ansonsten Amazon, Thalia kann man überall bestellen.
Jawohl. Checkt das aus. Ansonsten checkt auch die nächste Folge aus. Die wann kommt, Maxe?
Die kommt am 6. November und Martin, wenn ich auf unseren Sendeplan gucke, dann wird das als absolute Gegenprogramm zu dem, was wir heute hatten.
Cool, dass du da warst. Das freut uns sehr. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback jeder Art. Ihr kennt meine Sprüche, ihr kennt die Kanäle. Daumen da lassen, da freuen wir uns drüber. Und dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer tschüss und fröhliches Gruseln und passt auf euch auf.
Tschüssikowski.
Ciao, ciao. Ich glaube, das Witzigste ist, wie ich ursprünglich zum Schreiben gefunden habe. Das war in der Fachoberschule, während der Fachabi-Zeit. Hat mich mein damaliger Deutschlehrer, der Herr Alt, dazu gezwungen, an so einem Schreibwettbewerb teilzunehmen, weil ich, wenn er geredet hat, immer irgendeinen Quatsch nebenher gekritzelt habe. Das habe ich dann auch gemacht. Er hat auch gesagt, ja, die Story ist wirklich gut. Ich weiß heute nicht mehr, worum es da eigentlich ging. Und dann guckt mich nur an, so, ja, das ist alles fein. Der Einsendeschluss war vor 2 Wochen. Also, soviel zum dem Thema. Und ich finde, meine Skills, was Termine und sowas angeht, perfekt zusammen.
Meinst du, die Bücher wären jetzt nicht da, die du geschrieben hast, wenn du diesen Einsendeschluss vielleicht sogar nicht verpasst hättest?
Ah, doch, ich denke schon, weil ich mit diesem komischen Gedanken verflucht bin, dass wenn ich irgendwas lese, gerade damals, da ich doch dachte, das kann ich eigentlich sogar besser machen. Oder weißt du, was das besser gemacht hätte? Also, diese typische Autorenkrankheit. Furchtbar.
Das ist aber witzig. Das hatte ich nämlich auch so von wegen, ich habe was angeguckt oder habe was gesehen oder gelesen oder was auch immer und dachte so, das kann ich auch oder das kann ich besser. Das ist witzig, dass du das jetzt auch sagst. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das ist jetzt nicht, also das hat man vielleicht, wenn man Autorin schon ist, aber dass das tatsächlich der, wie soll ich sagen, der, dass das den Spark ignited, das finde ich schon interessant, weil da muss man ja schon eine gewisse Hybris mitbringen.
Ja, ich weiß noch, mein erstes Skript habe ich noch per Hand geschrieben mit einem Kui und das war so eine Mischung aus Final Fantasy und Kingdom Hearts. Also fantastisch. Also ich habe das auch irgendwo noch rumliegen, aber ich würde mich nicht trauen, es nochmal zu lesen.
Mach das aber tatsächlich. Wenn du was liest und du cringst dann innerlich und liegst am Boden und blutest aus allen Löchern, dann weißt du, dass du besser geworden bist.
Ja, gut. Hinterher jetzt hat 3 Wochen Krankenhaus, aber hey, ich bin besser geworden.
Hat sich gelohnt.